D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Warten, Kartoffeln, Krankmeldungen und Rio heute für euch. Die Olympischen Spiele, sie gehen heute schon los. Fußball wird gespielt, das Turnier der Frauen startet in Sao Paulo und wir schalten in dieser Sendung nach Brasilien und wir sprechen auch mit einer Athletin, mit einer Leichtathletin, die nächste Woche schon dran ist. Die freut sich wie Ulle auf das olympische Dorf. Kurz vor der Abreise erwischen wir sie da heute, nämlich Katrin Klaas, Hammerwerferin, wie es dort in so einem olympischen Dorf aussieht und wie dann wirklich der Austausch mit den Athleten ist, das erfahren wir vermutlich heute von ihr. Außerdem warten wir ja unglaublich ungern an der Kasse, auf dem Bus oder auf Liebe, aber Verena von Keitz ist heute mit in der Sendung dabei und die zeigt uns die schöne Seite des Wartens.
Die schöne Seite des Wartens, ja, die gibt es tatsächlich. Und zwar wollen wir uns heute darüber austauschen, dass es halt manchmal, wenn wir warten müssen, vielleicht doch eher sowas ist wie geschenkte Zeit, die plötzlich auf uns zukommt und die wir anders füllen müssen, als wir es vielleicht vorher geplant hätten. Insofern kannst du dich mal drauf freuen.
Dann sind wir doch alle mal gespannt. Warten. Genau, ein bisschen warten, das überbrücken wir mit guter Musik. Thilo Jahn ist mein Name. Schön, dass ihr dabei seid.
D-Radio Wissen.
Wir haben Rücken. Wir sind platt. Wir haben keine Lust mehr auf Arbeiten. Deshalb ab zum Doc und eine Krankmeldung holen. Das machen viele. Die attestierte Auszeit bekommt man dort beim Arzt. Im ersten Halbjahr 2016, da waren in Deutschland so viele Menschen krank gemeldet wie selten zuvor. Mehr als jeder dritte Beschäftigte war das. Und im Schnitt, da dauerte die Erkrankung 12 Tage. Warum alle platt sind, sprechen wir mal drüber mit Dr. Johannes Wimmer, unserem Notfallmediziner. Johannes, merkst du das auch, dass es mehr Krankschreibungen gibt aktuell?
Ja, merkt man schon. Also das ist ja der sogenannte Gelbe oder der Chinese, wie man sagt. Ich bin zum Arzt gegangen und habe einen Chinesen geholt. Das ist halt tatsächlich das Problem.
Zettel meinst du?
Ja, genau, das ist der Gelbe, das, die Krankschreibung ist so ein gelbes Zettel. Okay. Und mittlerweile ist ja auch das Problem, da muss man überlegen, sind es wirklich mehr geworden? Früher konnte man ja 3 Tage krank sein ohne Krankschreibung. Heute muss man die Leute schon ab dem ersten Tag einreichen.
Muss gleich einreichen.
Je nachdem, wie böse der Chef ist. So, also Problem Nummer 1, man muss einfach mehr hin und sich diese Krankschreibung holen. Wir Ärzte sind auch sehr großzügig. Wir sind ja nicht Sherlock Holmes und irgendwie sagen, ist er wirklich krank oder nicht? Wenn da einer kommt und sagt, er ist krank, ist er für mich krank, peng. So, das Problem ist gerade bei Rücken. Wir machen es schon beide falsch. Wir sitzen hier und sitzen den ganzen Tag. Und
Beine überkreuzt, ja, auch das, wahrscheinlich
genau, weil
schwierig.
Genau, weil wir zu lange Beine haben. Die Sessel sind halt nicht richtig auf uns eingestellt. Man macht das ja nur, um das Becken ein bisschen zu entlasten, kurzfristig. Und das beißt einem alles irgendwann in den Arsch. Und da ist halt das Problem, und da gibt es eine neue Studie, man kann durch 1 Stunde Sport 8 Stunden Sitzen super ausgleichen. Nur wer hat die denn, die Stunde?
Ja, machst du natürlich auch nicht vor der Arbeit.
Nee.
Also oder nach der Arbeit auch nicht. Es ist natürlich schwierig. Aber kommt das nicht vielleicht auch irgendwo anders her? Also sitzen, klar, die eine Sache, aber irgendwie die ganze Zeit knien und diese bucklige Haltung vorm Laptop oder vorm Computer?
Du kniest vorm Laptop.
Wenn ich ihn anheben will und endlich mal eine schöne Mod geschrieben habe.
Ja, genau. Nee, das, also genau, dieses Sitzen und dann natürlich in ganz monotonen Haltungen, das ist einfach Gift. Mir selbst ist das auch schon passiert mit Rücken, weil ich auch viel zu viel über dem Smartphone gehangen habe und immer den Kopf vorne so habe runterhängen lassen. Und das ist bis zu einer 20-fachen Belastung für die Halswirbelsäule. Und deswegen früher hat man gesagt, der Straßenarbeiter, der da den Teer aufgeprügelt hat,
der Spitzhacke.
Ja, genau. Schön Malochi. Der hat natürlich dann irgendwann untere Rücken, eine Lendenwirbelsäule kaputt. Heute ist es so, die Lendenwirbelsäule ist bei den meisten gar nicht mehr das Problem. Das ist halt oben. Die Wirbel unterscheiden sich ja nicht. Die sind ja oben quasi wie unten und sind halt oben komplett überanstrengt, weil wir den ganzen Tag gebuckelt und komisch da irgendwie sitzen. Und dann merkt man es in den Händen kribbeln und so weiter und so fort. Und ich habe selber ja auch schon Bandscheibe an Hals gehabt. Ne? Oh, ärgerlich.
Ja, aber du wenigstens konntest du dich dann selbst therapieren wahrscheinlich. Die andere große Sache sind die physischen, die psychischen Krankheiten. Hat es denn damit mit dem Rücken so ein bisschen was zu tun? Also irgendwie, dass man Rücken aufgrund von psychischer Labilität hat?
Ja, also so rum ja, andersrum nicht ganz so sehr. Wenn ich Stress habe, dann spanne ich an. Jeder Mensch spannt an. Und ich mache das auch. Ich merke das richtig, da muss ich richtig entspannen und auch mal so, merke dann auch, wie die Muskeln verspannen. Und durch diese Muskelverspannung kommen ja die häufigsten Rückenschmerzen. Die gehen ja zum Glück dann auch von alleine wieder weg. Aber das ist ein Riesenproblem. Also ich bin angespannt, Muskeln sind angespannt, Rücken tut weh. Andersrum ist es natürlich so, dass man jetzt sagt, ich kriege jetzt keine psychischen Erkrankungen, weil ich Rückenprobleme habe. Also das ist eher ungewöhnlich. Aber diese psychischen Erkrankungen, die sind massiv auf dem Vormarsch. Also ich habe viele junge Frauen in der Notaufnahme gehabt, teilweise 2, 3 Patientinnen hintereinander weg, die wegen Angststörungen kamen, weil die komplett überlastet sind im Job, viel zu viel Anforderungen an sich selber stellen, überhaupt nicht mehr abschalten können, soziale Verantwortung und so weiter und so fort. Und das.
Aber in dem Punkt ist doch die Krankschreibung dann genau das Ventil.
Ja, was heißt Ventil? Also Krankschreibung ist natürlich, ich meine, du willst natürlich die Leute mal rausnehmen, nur was bringen mir 3 Tage Krankschreibung oder 2 Wochen, wenn es danach genauso weitergeht? Das ist halt, also das Leben ist ja ein Marathon, kein Sprint.
Wie behandelst du es dann?
Ja, das kommt immer drauf an. Also fangen wir, Rückenschmerzen sind ja zum Glück so, die gehen meistens von alleine weg. Das ist schon mal Haken dran. Bei psychischen Geschichten ist es so, es muss ja nicht immer gleich eine Erkrankung sein, wo man sagt, jetzt hier ab in die Klitsche oder Psychotherapie und so weiter, sondern oft kann man selber rausfinden, woran liegt es denn eigentlich? Dass man sagt, ich stress mich einfach mit gewissen Dingen viel zu sehr und die dann selber so ein bisschen hinkriegen. Die Amis machen das toll mit diesen ganzen Selbsthilfebüchern. Ja. Mhm. Chicken Soup for the Soul und was nicht alles. Das wird in Deutschland auch mehr kommen, diese Portale, wo ich einfach das Gefühl habe, auch online, ich hole mir mal Lebenstipps. Mhm. Das, was früher Oma gemacht hat. Ich habe gesagt, Kind, mach dich nicht verrückt, komm, wir trinken mal Käffchen.
Also höre ich raus, öfter mal eine Brücke machen oder irgendwie so einen herabschauenden Hund für den Rücken, mindestens 1 Stunde am Tag, dann kompensiere ich 8 Stunden sitzen. Und die andere Kiste ist entweder Oma mal wieder fragen und wenn man keine Oma mal hat, einen Ratschlagen von irgendjemand in der Familie.
Ja, und einfach mal einfach auch sagen, komm, ist jetzt scheißegal, die Deadline könnte ich sonst wohin schieben, ich habe Feierabend.
Nach offiziellen Zahlen des Statistischen Bundesamts waren zuletzt Mitte der 90er Jahre so viele von uns krankgeschrieben wie heute. Grund für diesen Anstieg vor allen Dingen psychische Krankheiten und Rückenschmerzen. Dr. Johannes Wimmer war das.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Posten oder nicht posten? Das ist die Frage. Weil alle haben wir sie irgendwo mal, diese peinlichen Partyfotos. Die sind zwangsläufig mal gemacht worden. Könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr keine habt. Aber was machen wir denn mit denen? Denn so richtig zu gebrauchen sind sie ja nicht. Denn wenn wir sie posten, dann liest der Arbeitgeber mit und der schaut ja auch im Netz mal so nach dem Rechten und dann kann das nicht so fein ausgehen. Was machen wir mit schlechten Fotos? Wegschmeißen, löschen? Es gibt jetzt eine Alternative, Verena. Ne?
Ja, du kannst die Fotos, selbst wenn du sie selbst nicht mehr ertragen kannst, an einen Künstler schicken, der sie an deiner Stadt aufbewahrt. Jason Lazarus heißt er und der sammelt schon seit 2010 Fotos von Leuten in allen möglichen Formaten, egal jetzt ob digital oder analog, nimmt er alles. Gerne auch die peinlichen Fotos von der Party oder sonst welche, die dich in keinem guten Licht erscheinen lassen, haben wir ja alle, ne? Diese Fotos, wo wir auch dann irgendwie den dicken Pickel haben oder doof in die Kamera gucken oder irgendwie unvorteilhaft irgendwie diese Sachen rausgucken irgendwo. Mhm. Und er hat tatsächlich für dieses Projekt, was er Too Hard to Keep genannt hat, inzwischen schon über 1500 Fotos zusammengesammelt, die er auch in Ausstellungen zeigt.
Das ist ein bisschen absurd, weil selbst möchte man die Fotos ja nicht mehr anschauen und man möchte sie aus dem Leben verbannen und gleichzeitig gibt man sie jemand, der sie wahrscheinlich veröffentlicht dann.
Ja, das klingt erstmal komisch, vielleicht willst du aber selber nichts mehr damit zu tun haben und für andere könnte es trotzdem spannend sein. Vor allem hast du halt bei ihm die Wahl, du kannst Teile der Bilder unkenntlich machen, ne? Also was weiß ich, Augen wegstreichen oder sonst irgendwie was. Du kannst aber auch bestimmen zum Beispiel, dass das Bild überhaupt nicht richtig in der Ausstellung gezeigt wird, sondern zum Beispiel nur in einem Briefumschlag gezeigt wird. Dann können sich die Leute halt selber ihre Gedanken machen, was da wohl drin steht. Die Voraussetzung ist einfach, dass du dich selber von dem Bild ganz und gar trennst. Also auch wenn du das als digitales Bild vorliegen hast, dass du es wirklich löscht.
Also das ist der Prozess, den der Künstler wahrscheinlich da mit zeigen will, diese Trennung. Wie ist er auf die Idee gekommen?
Ja, er hat wohl bei sich selber erstmal so geguckt, was ist denn da? Ich habe da so Fotos, die mag ich nicht. Dann hat er angefangen, die sozusagen von sich selbst zu archivieren. Fotos, die er zu schlimm fand, um sie eigentlich zu behalten und hatte dann die Idee, dass es sicherlich auch viel, viele andere Leute gibt, denen es so geht, die solche Fotos haben. Und er findet halt, dass solche Fotos sehr gut zeigen können, wie schmerzhaft, also und peinlich, aber auch ekstatisch unser ganz normaler Alltag sein kann. Ne? Wir denken ja immer so, naja, alles normal. Aber er findet es halt gut und die eigenen Fotos von sich hat er inzwischen aber aus dem Archiv doch verbannt.
So, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, der Künstler Jason Lazarus, der sammelt gerade noch ein paar Fotos für seine nächste Ausstellung. Und die wird sein beim Fotoszene-Festival in Köln in 2 Wochen. Hättest du Material, das du ihm geben könntest? Peinliche Fotos?
Ja, nicht so peinlich, aber so unvorteilhafte Fotos, die man selber gar nicht angucken will.
Ja, dem weg damit oder eben künstlerisch verwerten bei Jason Lazarus.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
So, heute ging der letzte Flieger für die deutschen Athleten ab nach Rio zu den Olympischen Sommerspielen. 12 Stunden Flug. Freitag ist dann die Eröffnungsfeier. Wer die deutsche Fahne da tragen wird bei der Eröffnungsfeier, das wissen wir erst morgen. Da legt sich der DOSB erst morgen fest. Was wir aber jetzt schon wissen, ist, welche Athleten mit dabei sind. Bei diesen Olympischen Spielen insgesamt sind es 451 deutsche Sportlerinnen und Sportler. Auch Katrin Klaas, sie ist Hammerwerferin von der LG Eintracht Frankfurt. Persönliche Bestleistung 76,05 Meter, das ist sehr gut. Bei den Olympischen Spielen in London vor 4 Jahren, da ist sie 4. geworden. Jetzt haben wir die Möglichkeit, mit ihr zu sprechen vor Olympia. Katrin, sag mal, bist du aufgeregt?
Noch nicht. Nee. Also es dauert meist erstmal so ein bisschen, es kommt erstmal die Vorfreude. Ich habe jetzt die Koffer gepackt, die liegen jetzt hier rum. Wir warten auf den letzten Feinschliff, den ich da noch reinpacken muss. Und dann geht es zum Flughafen und dann ist schon mal der erste Schritt getan. Dann im Dorf ankommen, das wird erstmal aufregend genug sein, sich da zurechtzufinden. Und dann spätestens am 11. Abend, einen Tag vor der Quali, dann am nächsten Tag weiß ich, wenn ich dann nicht schlafen kann, dann ist alles gut.
Und was macht man dann so im Olympischen Dorf? Hat man da irgendwie schon die Vorfreude, irgendwie andere Athleten zu treffen oder wie ist das?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist immer das Schöne daran, dass man halt alle zusammen wohnt und auch halt immer erkennen kann, wo kommen die Leute her. Und dann aber auch die eigene Mannschaft immer erkennen kann, jetzt auch von Sportarten, die man sonst eben nicht so sieht. Das ist schön und auf der anderen Seite ist es halt aber auch riesig. Ich meine, so ein olympisches Dorf ist das schon lange nicht mehr. Das sind halt wirklich, ich glaube, in Spitzenzeiten 18.000, 20.000. Die da untergebracht sind mit allem Athleten und Betreuer und so weiter. Also das sind schon einige Ausmaße und halt eben erstmal auch mal dieses Zurechtfinden, wo muss ich hin, wo gibt's Essen, wo sind die Busse, die zum Training fahren, und da muss man natürlich auch mal gucken, wo man halt das beste Essen kriegt.
Und hast du für dich schon was rausgesucht, wo du immer essen gehen wirst?
Also ich weiß, in London war es in dieser karibischen Ecke immer sehr gut. Mal schauen, wie das hier wird, und ich denke mal, Brasilien oder Südamerika hat ja auch kulinarisch einiges zu bieten. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was dann da gibt.
Aha, aber du musst natürlich dann auch irgendwie, kannst ja jetzt nicht den ganzen Tag irgendwie denken, oh, jetzt gehe ich mal ganz kurz hier einen kleinen Shake trinken oder da drüben mal irgendwas mit Ananas essen. So geht's ja auch nicht, oder?
Nee, natürlich nicht. Ich meine, gut, dann wir halten schon unsere normalen Essenszeiten ein, verabreden uns dann auch da. Man soll ja auch möglichst schnell in so einen Rhythmus reinkommen, der halt auch dem von zu Hause ähnelt. Wir müssen natürlich ein bisschen darauf aufpassen, weil wir haben jetzt relativ spät die Qualifikation, also abends, ich glaube, fast 21 Uhr und dann um 22 Uhr oder nach 22 Uhr die zweite Quali-Gruppe dann. Da ist halt dann schon, das Abendessen muss dann eben ein bisschen später sein und so, da müssen wir schon ein bisschen drauf achten. Aber ich habe ja eher momentan noch das Problem, ich war morgens der Waage, habe einen kleinen Schreck bekommen, dass ich noch zu leicht bin. Also deswegen habe ich eher jetzt nicht so das Problem, dass ich darauf achten muss.
Also das heißt, dass du selber zu leicht bist, da gibt es natürlich keinen beim Hammerwerfen, der irgendwie vorher wiegt und sagt, du musst in eine Gewichtsklasse rein, wie zum Beispiel beim Ringen oder beim Boxen, sondern das ist einfach so, dass du das für dich selber sagst, dass du noch ein bisschen zu leicht bist.
Ja, also ich bin ja eher von den bei der kleinen Fraktion, klein und schnell, ist ja mein Motto. Aber ich habe natürlich eine bessere Chance, wenn ich dann halt auch mit ein bisschen Masse was ausgleichen kann. Mhm. Also ich habe jetzt so momentan heute Morgen, mein Trainer darf das gar nicht hören, 71 Kilo nur gehabt und müsste schon sehen, dass ich bis zur Quali mindestens 74 habe.
Man hat immer so ein bisschen die romantische Vorstellung, dass dann wirklich Athleten mit anderen Athleten aus anderen Nationen sprechen. Aber ganz ehrlich, so einen richtigen Austausch hat man doch da nicht, oder? Man geht da noch nicht irgendwie hin und sagt, ah, lustig, du bist aus Skandinavien und wie ist es da so?
Naja, also ich mache das schon ganz gerne. Also gerade halt, wenn man beim Essen zusammensitzen, meistens große lange Tische, dann fragt man und dann wird man dazu sitzen kann sich und da sitzt halt sowieso in einer langen Reihe und dann kommt man schon mal in ein Gespräch. Ich bin ja da auch recht offen, oder auch wenn man so durchs Dorf geht. Ich meine, man kennt ja auch mittlerweile viele, gerade jetzt so von den Leichtathletik-Mannschaften der verschiedenen Länder. Man hat sich schon auf Wettkämpfen gesehen und dann, hey, wie sieht's aus, wie geht's, wie läuft's bei euch und so. Also das geht schon und ich mache das auch gerne.
Jetzt sind diese Olympischen Spiele natürlich auch stark in der Kritik. Viele Brasilianer sagen, es ist ein wahnsinniges Geldverschwenden, das Geld müsste eigentlich in andere Sachen gesteckt werden. Wie geht man als Athlet mit so einer Kritik um?
Schwierig. Ich habe jetzt auch wieder viele Artikel gelesen, beziehungsweise auch Berichte gehört und gesehen zu dem Thema. Man kann die Menschen verstehen. Das ist ein Riesenereignis und man kommt da irgendwie als Sportler so rein und hat da eigentlich eine ganz andere Idee, eben diese Wettkämpfe und 4 Jahre daraufhin trainiert. Also ich glaube, das ist natürlich auch eine gute Bühne für die Leute, um zu zeigen, dass nicht alles rund läuft, die Missstände aufzuzeigen. Muss man akzeptieren und finde ich auch gut, dass das am Rande immer wieder auch davon berichtet wird. Als Sportler muss man das halt eben versuchen, ein bisschen auszublenden. So hart das auch klingt, weil man halt eben versuchen muss, dann sich da auf die Wettkämpfe zu konzentrieren.
Katrin Klaas von der LG Eintracht Frankfurt tritt an für Deutschland im Hammerwerfen. Katrin, ich wünsche dir ganz viel Glück und eine gute Reise nach Brasilien.
Vielen Dank. Dankeschön.
Mach's gut. Tschüss.
Danke. Ciao.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Das habt ihr doch sicherlich mitgekriegt. Die Geschichte von einem Niederländer, der über eine Dating-App eine Chinesin kennengelernt hat, zu ihr hingeflogen ist und dann 10 Tage am Flughafen in Changsha auf sie gewartet hat. Bis er dann letztendlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, weil er so entkräftet war. Im Nachhinein, da hat sich jetzt rausgestellt, die Chinesin, die er treffen wollte, die hatte gar nicht geglaubt, dass er vorbeikommen würde. Und die hat sich in dem Zeitraum eine Schönheits-OP eingebucht und war gar nicht erreichbar. Das klingt verrückt, ja? Und wir haben uns gefragt, warten, 10 Tage vielleicht, bringt es denn eigentlich überhaupt was? Verena, die Geschichte, die macht irgendwas mit uns, ne?
Auf jeden Fall. Wir fragen uns ja einfach in dem Moment, wie würden wir uns selbst verhalten in so einer Situation? Also erstmal schon mal so verrückt sein, da einfach nach China zu fliegen, um eine Frau kennenzulernen, die sich gar nicht zurückgemeldet hat, ob sie das wirklich möchte, aber egal. Wir freuen uns wahrscheinlich einfach darüber, dass es noch so Menschen gibt, die sowas machen, sich nicht abschrecken lassen und einfach fest auch daran glauben, dass ihr Warten belohnt wird. So muss man das einfach verstehen, dass er da gar nicht weg wollte. Mhm. Ich habe mich darüber auch mit dem Philosophen Stefan Gosepart von der FU Berlin unterhalten und er bewertet das ähnlich.
In diesem Fall ist es ja wahrscheinlich ein sehr romantisches Anliegen. Er wartet auf die große Liebe und dafür ist man bereit, viel zu opfern. Andererseits ist es natürlich auch etwas irrational und deshalb berührt uns die Geschichte wahrscheinlich so sehr.
Okay, also aber gehen wir davon aus, dass den meisten von uns das wahrscheinlich nicht passieren würde. Wo hängt es eigentlich ab davon, wie lange wir warten? Gibt es da irgendwie eine ideale Zeitspanne?
Kann man jetzt wieder sagen, das ist natürlich von Person zu Person ganz unterschiedlich. Es hat ja irgendwie auch was damit zu tun, habe ich mir so ein paar Gedanken heute auch bei dem Thema gemacht, ob wir einfach noch an den Erfolg glauben, dass unser Warten belohnt wird.
Im Prinzip hängt es davon ab, wie rational die Erwartung ist, dass das Ereignis in einer bestimmten Zeit eintreffen wird und welche Indikatoren man dafür hat, dass es jetzt doch nicht so kommt. Man ist verabredet mit jemandem, eine halbe Stunde wartet man weiß, derjenige ist normalerweise pünktlich, dann kann man sagen, gut, wenn er jetzt nicht gekommen ist, dann ist ihm was dazwischen gekommen, dann gibt man das Warten auf.
Das ist dann ja halt einfach so die normale Reaktion, ne? Dass man irgendwann mal guckt, hat das hier überhaupt noch einen Erfolg, möglicherweise. Das, was der Niederländer da gemacht hat, das ist einfach so irrational. Der hätte wahrscheinlich, wenn ihn dann nicht jemand ins Krankenhaus getragen hätte, immer weiter gewartet. Wer weiß, was noch passiert wäre. Mhm. Es zeigt aber eben einfach auch, wie wichtig ihm die ganze Sache gewesen ist.
Ja, und beim Warten auf eine große Liebe ist es natürlich auch so ein bisschen was anderes als das Warten auf den Bus. Also da messen wir ja mit einem komplett anderen Maßstab.
Ja, klar. Also je nachdem, was uns wichtiger ist. Ich sage jetzt mal, die große Liebe ist meistens wichtiger als der Bus. Ja. Aber der Bus kann uns auch ganz schön ärgern. Was ich selber ein bisschen gedacht habe, dass es irgendwie auch einen Unterschied macht, ob ich selber entscheiden kann, wie lange ich warte. Also der Niederländer hat ja selber entschieden, dass er einfach 10 Tage lang wartet. Also wenn ich ein Date habe dann, und der andere kommt nicht, dann kann ich warten. Ich kann das Warten aber auch jederzeit abbrechen und sagen, ich höre jetzt auf damit. Ist was anderes, als wenn das Warten so erzwungen ist und ich nichts dagegen machen kann. Also der Klassiker, du sitzt im Zug, ne, halt auf freier Strecke. Inzwischen sagen sie ja so, es wird sich noch um eine Störung von 10 Minuten handeln. Aber er hält und hält, du weißt nicht, was passiert. Du kannst nicht einfach aussteigen. Das macht einen ja ganz verrückt eigentlich.
Ja, weil man so eingeschlossen ist auch irgendwie.
Ja,
und natürlich in der Situation.
So ausgeliefert halt. Ja. Ne? Auch da habe ich mich mit dem Philosophen Stefan Gosepart nochmal drüber unterhalten und der hat einen ganz interessanten, etwas anderen Blick darauf.
Dass das psychologisch so wirkt, kann ich sofort verstehen. Gleichzeitig muss man natürlich jetzt sagen, okay, wenn es nicht zu ändern ist, wie gehe ich jetzt mit der Zeit um, die ich in gewisser Weise ja gewonnen habe, weil ich auf einmal einen neuen Freiraum für etwas kriege, was ich noch nicht verplant habe. Und wenn ich jetzt das selber alles kalkulieren könnte, dann würde ich genau diese Zeit nicht zulassen. Also die Wartezeit, die kreativ sein kann, kann ja genau die Zeit sein, die mir aufgezwungen worden ist, auf die ich mich einstellen muss.
Genau, also was ich so schön finde, den Aspekt, du wirst gezwungen zu etwas, nämlich zu warten, was wir alle ganz schrecklich finden und kannst es aber als geschenkte Zeit empfinden, mit der du machen kannst, was du willst. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr schöne Perspektive.
Also so ein neuer Freiraum hat er es genannt, ne? Dass man so einen neuen Freiraum hat.
Ich finde, das kennt man auch. Also wenn man wirklich mal so sitzt und jetzt nicht so einen total dringenden Termin im Nacken hat und dann kommt der Bus 2 Stunden nicht, dann sitzt du da und denkst,
dann stellst, du dir endlich mal die richtigen Fragen wahrscheinlich in dieser Zeit und wirst vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie wir es gerade auch schon gehört haben, ein bisschen kreativer. Also warten als geschenkte Zeit, ein philosophischer Blick auf was, was den einen oder anderen mürbe macht. Man kann natürlich auch einfach eine Ziese rauchen.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Seit Montag, da gehen Amerikaner im Rahmen der UN-Luftschläge stärker gegen den IS vor. Und zwar in der libyschen Stadt Sirte. Seit 2011, da kommt das Land ja nicht mehr zur Ruhe, seit dem Sturz von Muammar al-Gaddafi. Ob der IS denn dort bald gestoppt werden kann, darüber habe ich mit unserem Korrespondenten Björn Blaschke gesprochen, vor gut anderthalb Stunden. Ich wollte von ihm wissen, wie denn die aktuelle Lage in und um Sirte ist.
Sieht so aus, dass es tatsächlich immer noch ein Vorrücken gibt der Milizionäre, die sich einerseits hinter die Einheitsregierung gestellt haben und andererseits gegen den IS. Es soll schwere Kämpfe geben am Boden, die eben unterstützt werden, die Kämpfer gegen den IS aus der Luft von den US-Amerikanern. Das ist immer noch der Stand. Was da im Einzelnen auf dem Boden los ist, wissen wir nicht. Das sind detaillierte Nachrichten, die so nicht aus Libyen zu uns durchdringen.
Spielen auch europäische Streitkräfte da eine Rolle in diesem Konflikt?
Jein. Also die genaue Rolle der Europäer in Libyen ist momentan noch relativ unklar. Es ist klar, dass Briten und Franzosen auf dem Boden operieren. Was sie da im Einzelnen machen, ist nicht ganz klar. Es heißt, dass es Markierungen gäbe, also Koordinaten werden gesucht, Stellungen des IS beispielsweise. Diese Koordinaten werden dann durchgegeben wiederum an die Luftwaffe der US-Amerikaner beispielsweise und dann wird bombardiert. Aber ob das jetzt genau von diesen Streitkräften, den Soldaten aus Frankreich und Großbritannien erfolgt, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, dass sie dort am Boden tätig sein sollen.
Wie stark ist denn der IS in Sirte?
Relativ stark. Und er hat es geschafft, vor allem in den vergangenen Jahren, seit gut einem Jahr stark zu werden. Das hat was damit zu tun, dass rundherum, um Sirte herum, eben das absolute Chaos herrschte. Wir haben drei Regierungen gehabt. Also wir haben eine islamistische in der Hauptstadt Tripolis. Wir haben eine, die gegen die Islamisten ist, in Tobruk und Benghazi sozusagen in dieser Ecke im Osten des Landes. Und wir haben die Einheitsregierung, die unter Vermittlung der Vereinten Nationen zustande gekommen ist. Das sind drei Regierungen. Und der UN-Sondergesandte für Libyen, der hat davon gesprochen, dass letztlich der IS die vierte Regierung aufbauen konnte und relativ effizient auch gearbeitet hat in Sirte. Und in dieser Gemengelage konnte eben, weil, wie gesagt, so viele politische Akteure da sind, die IS immer stärker werden.
Wäre denn ein Sieg über den IS in Sirte auch ein Ende für den IS, vielleicht sogar in Libyen?
Naja, da gucken wir jetzt einfach mal ganz frech nach Syrien und in den Irak. Da ist der IS auch immer wieder in relativ wichtigen Zentren getroffen worden, zuletzt in Fallujah, einer Stadt, die der IS schon zum Jahreswechsel 2013-14 eingenommen hatte. Trotzdem ist der IS damit noch lange nicht aus dem Land verbannt. Ich habe immer eher das Gefühl, dass der IS, sobald er an einer Stelle stark getroffen wird, tatsächlich einen Rückschlag hinnehmen musste, aber er plötzlich an einem anderen Ort, in einem anderen Land auftauchte. Wurde er in Syrien sehr stark unter Druck genommen, dann ist er plötzlich in Libyen aufgetaucht. Und insofern würde ich nicht sagen, ja, wenn der IS jetzt rund um Sirte geschlagen wird, dann ist das Problem IS aus Libyen verbreitet. Nein, man muss politische Lösungen finden, die dem IS sozusagen den ideologischen Grund entziehen.
Heute gibt es auch Meldungen von Ärzte ohne Grenzen, wonach Flüchtlinge aus Libyen oft misshandelt wurden. Was sind deine Informationen dazu?
Das habe ich auch gehört. Es ist so, dass die Flüchtlinge, die dort ankommen, oft sich in die Hände begeben müssen von Schlepperbanden, die wiederum nicht nur kriminell sind, sondern zum Teil auch mit den Milizionären zusammenarbeiten sollen. Sagen wir mal insgesamt, es sind nicht gerade die Kräfte, die jetzt für Menschenrechte bekannt sind. Und also halte ich es durchaus für möglich, dass diese Berichte stimmen.
Die USA, sie gehen in der libyschen Stadt Sirte stärker gegen den IS vor. Informationen waren das von unserem Korrespondenten Björn Blaschke.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir haben Sommer, da müssen wir uns ja eigentlich keine Sorgen machen ums Vogelfutter, falls ihr euch schon Sorgen ums Vogelfutter gemacht habt überhaupt, vielleicht ist es überhaupt kein Thema bei euch. Den Meisenknödel, den hängt man zum Lutschen eher im Winter raus. Trotzdem heute Nachmittag beim Twitter-Vögelchen schwer angesagt, Hashtag Vogelfutter. Was war da los, Verena?
Also Vogelfutter kann durchaus zu Diskussionen führen und zwar nicht nur im Zusammenhang mit der Frage, ob wir jetzt Vögel im Winter füttern sollen oder nicht. Wir haben hier auf die Radio Wissen übrigens schon öfter mal gemeldet, ja, man soll soll sie auch füttern. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Geschichte, über die wir jetzt reden, hat mit der Piratenpartei in Chemnitz zu tun. Die haben nämlich gerade erfahren, für eine Kampagne zu ihrer Drogenpolitik haben sie letztes Jahr kleine Tütchen mit Hanfsamen aus Vogelfutter verpackt. Und das war keine ganz so gute Idee. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Hattest du mal einen Vogel, Wellensittich, Kanarienvogel, Tilo?
Noch nie gehabt. Aber
dann weißt du wahrscheinlich nicht, dass im Vogelfutter auch wirklich immer so kleine Hanfsamen drin sind.
Und diese Päckchen, die waren, da war einfach Hanf drin.
Genau, die hatten aus Vogelfutter so Hanfsamen zusammengesammelt und so kleine Tütchen daraus gemacht. Das Ganze mit einer Anleitung versehen, auf der dann stand, man könne die Samen auch etwas tiefer in die Erde drücken, dann müssten die Vögel sich ein bisschen mehr anstrengen. Das Ganze hieß dann auch Aktion Vogelfutter. Die Tütchen wurden an Infoständen von den Piraten verteilt, eben im Rahmen einer Kampagne zur Legalisierung von Cannabis. Mhm. Allerdings fanden das dann nicht alle witzig. Die Polizei hat letztes Jahr im Juni die Geschäftsstelle der Piraten in Chemnitz durchsucht, 2 Kilo Vogelfutter beschlagnahmt, 15.000 Flyer zum Thema Hanf und einen Computer, das haben die Piraten auf ihrer Seite geschrieben.
Was ist dann passiert?
Dann kamen im Februar Strafbefehle von der Staatsanwaltschaft in Chemnitz an 2 der Piratenpolitiker wegen, Zitat, unerlaubter Abgabe von Betäubungsmitteln.
Aber diese 2 Kilo Vogelfutter, das war bestimmt legales Vogelfutter?
Ja, ja, das ist legales Vogelfutter, aber der Kritikpunkt war eben die Anleitung, das Ganze in die Erde zu verfrachten und dann möglicherweise Samen aus den Pflanzen wachsen zu lassen. Mhm. Deshalb sollten sie Strafe zahlen, 1.000 bzw. 500 Euro. Das Ganze ging aber dann nochmal vor Gericht und heute hat das Amtsgericht in Chemnitz dann eben nachmittags das Verfahren einfach wegen geringer Schuld eingestellt. Aha. Die Piraten frohlocken natürlich, dass sie jetzt wieder vogelfrei sind und sagen auch, dass sie noch Tütchen abzugeben haben.
Der Hashtag Vogelfutter heute getrendet in den Trending Topics war es heute am Nachmittag bei Twitter und die Piraten sind schuld, also dann doch wieder am Meisenknödel lutschen.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Mindestlohn für Praktika, ja oder nein? Gestern haben wir mit Genovan Krishnan gesprochen. Er ist Bundesvorsitzender vom Ring christlich-demokratischer Studenten und er sagt, nein, es sollte keinen Mindestlohn, keine 8,50 Euro in der Stunde für Studi-Praktikas geben. Eines seiner Argumente war, Studenten bekommen ohnehin von Eltern und vom BAföG viel Support. Und ein anderes Argument war, Start-ups können ohnehin Praktikanten nur einen geringen Aufwandsentschädigung bezahlen. Und sie würden dann eben keine Praktika mehr anbieten, diese Start-ups, weil sie eben den Mindestlohn nicht zahlen könnten. Das ist wiederum für Start-up doof, aber auch dann natürlich für den Studenten, der ein bisschen Praxiserfahrung haben will. Wir wollten wissen, sehen das eigentlich die Start-ups genauso? Und deswegen habe ich heute mit Denise Welsch von thermomondo.de gesprochen. Das ist ein Heizungsbauer-Startup, denn gerade für Startups sind Praktikanten natürlich sehr wichtig, sind, wenn man so möchte, natürlich auch günstige Arbeitskräfte, die ohne viel Berufserfahrung zum Teil auch wichtige Aufgaben schon mal übernehmen. Ich wollte von Frau Welsch wissen, ob sie denn Genovan Krishnan zustimmt, also Mindestlohn für Praktikanten, der sollte weg.
Also seit der Einführung des Mindestlohns hat sich die Sicht der Unternehmen auf die Praktika definitiv verändert. Da würde ich hundertprozentig zustimmen. Es ist uns als Unternehmen seither erlaubt, Praktika ohne Mindestlohn von maximal 3 Monaten anzubieten. Sie steht aus meiner Sicht im Konflikt mit Ausbildung und Studiengängen. Existente Studiengänge und Ausbildungen bilden die Absolventen nur sehr begrenzt. Vor allem auch für diese digitalen Berufsfelder wie zum Beispiel SEA und Display Marketing Manager aus. Daher ist das Praktikum ein wichtiger Baustein, gerade auch für die Absolventen. Und derzeit zum Beispiel suchen wir aktuell sehr stark SEA Marketing Manager. Und diese Positionen sind aus Recruiting-Sicht unheimlich herausfordernd und schwer zu besetzen. Längeres Praktikum würde absolut Sinn machen und einen guten Einstieg für junge Talente ermöglichen.
Wie läuft es bisher bei Ihnen im Unternehmen? Haben Sie Praktikanten, die länger als 3 Monate angestellt sind?
Wir hatten Praktikanten. Seit Mindestlohn haben wir das nicht mehr. Das heißt, auch wir achten da auf die 3-Monats-Grenzen. Und vorher hatten wir sehr, sehr schöne Entwicklungen, die wir auch unseren Praktikanten bieten konnten. Beispielsweise hatten wir auch im HR eine Praktikantin für längere Zeit, die wir jetzt als Junior-Recruiterin einstellen konnten. Das heißt, wirklich einem jungen Talent auch eine Perspektive zu bieten. Diese Geschichten gibt es tatsächlich. Die schreiben wir hier in diesen Startups. Und deswegen ist es für uns sehr, sehr wichtig, lange Praktikas auch anbieten zu können.
Wenn Startups so stark auf Praktikanten setzen und angewiesen sind, dann muss man sich ja auch irgendwann die Frage stellen, ob es überhaupt Startups geben darf, die ihre Mitarbeiter nicht voll bezahlen können, oder?
das muss man differenziert betrachten, würde ich sagen. Es sind zwei unterschiedliche Ansatzpunkte. Wie ich schon sagte, existente Studiengänge und Ausbildungen bilden eben Absolventen nicht in diesen Bereichen aus, die so dringend gefragt werden. Das heißt, das, was Unternehmen leisten, sind kleine Zusatzausbildungen sozusagen, ne? Und ein Praktikant befindet sich in Ausbildung, in Training. Wir müssen viel lernen, viel Wissen beibringen, um dann unsere jungen Talente auch perspektivisch einstellen zu können. Und insofern kann man das nicht direkt miteinander vergleichen.
Was sagen Sie denn zu dem Vorwurf, dass es eben immer noch so ist, dass Praktikanten wohl günstige Arbeitskräfte sind und mit dieser Regelung den 3 Monaten eben kostenlos ausgebeutet werden?
Also kostenlos ist auch eine Verallgemeinerung, ausgebeutet ebenso. Ich sag mal, es gibt mit Sicherheit genug Startups, die bereit sind, auch Praktika mit einem Zeitraum von bis zu 3 Monaten mit einem kleinen Entgelt zu unterstützen. Wenn man jetzt sagt, okay, ihr stellt für 3 Monate ein, heißt das nicht immer direkt, es ist ein kostenloses, ein unentgeltliches Praktikum sozusagen.
Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine sinnvolle Regelung?
Beide Seiten zu betrachten. Zum einen, was bringt es den Absolventen, was bringt es den Unternehmen und wie müssen sich aber auch Ausbildungsträger und Universitäten da verhalten? Das kann man nicht einfach nur aus einer Sichtweise betrachten, sondern das ist ein Kreislauf und es ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Faktoren. Und deswegen muss man sich Gedanken machen, wenn man Mindestlohn einführt oder jetzt dafür plädiert, es wieder abzuschaffen, was bedeutet das für alle 3 dieser Parteien und wie müssen Veränderungen vorgenommen werden? Darum geht es in meinen Augen.
Und die Frage bleibt aber, ob alle Startups das so sehen, dass Praktikanten eine Perspektive bekommen können in den Betrieben und eben nicht für 3 Monate mit einem geringen Lohn nur beschäftigt werden. Denise Welsch war das von thermomondo.de und die ganze Diskussion über den Mindestlohn und die Praktikas, die findet ihr nochmal ganz ausführlich bei Facebook bei uns. Da könnt ihr es kommentieren und natürlich auch bei uns auf dradiowissen.de.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Kommen wir zu...
Ich bin eine Kartoffel und ich bin cool damit.
Jan Delay ist cool, dass er eine Kartoffel ist. Das Problem ist nur, eine Kartoffel, die Jan heißt. Die ist mir persönlich noch nicht untergekommen. Es soll jetzt aber generell mehr männliche Kartoffelnamen geben. Der Küchenchef und Foodblogger Steffen Sinziger, der hat eine Petition für mehr Gendergerechtigkeit bei den Kartoffeln im Bundestag eingereicht. Anne-Kathrin Eutin aus dem D-Radio-Wissen-Team ist mal zu mir ins Studio gekommen. Persönlich weiß ich nicht warum, aber ich kaufe immer Annabelle. Jetzt habe ich geguckt, eine Annabelle ist eine Kreuzung aus Nicola und Mona Lisa. Was ist deine Lieblingskartoffel?
Ich merke schon, du bist ein richtiger Experte, ne?
Also, ich habe mich eingelesen.
Ich merke schon, also wenn ich meine Kartoffeln nach Namen wählen würde, was ich zugegebenermaßen nicht mache, dann wäre es A Cappella, sehr frühreif, festkochend, ne? Was will man mehr? Mhm. Und das Wichtigste, geschlechterneutral, würde ich jetzt mal sagen, ne?
Mhm, das stimmt, A Cappella ist jetzt erstmal nicht männlich-weiblich konnotiert.
Na, übrigens genauso wenig wie die Kartoffel des Jahres 2015, Heideniere, auch voll neutral, geht klar. Mhm. Aber es stimmt schon, die meisten Kartoffelsorten haben weibliche Namen. Heidi, Lolita, Melody, da ist viel Schönes dabei und da kann man sich auch, wenn man möchte, noch Inspiration holen für zukünftige Kindernamen.
Da muss man gar nicht irgendwie die Charts durchgucken bei den beliebtesten Kindernamen. Guckt euch einfach an, wie die Kartoffeln heißen. Woher kommt es denn eigentlich, dass die meisten weibliche Namen haben?
Ja, das ist tatsächlich eher so der Tradition geschuldet. Zuständig für die Namensgebung sind nämlich Bauern und Züchter von Kartoffeln. Und Steffen Sinziger, der die Petition ja gestartet hat, der meint in seinem Blog auch, er hat recherchiert, dass die Kartoffeln nach der schönsten Tochter des Bauern benannt wurden.
Eine schöne Bauernregel. Es gibt aber auch ein paar Kartoffeln, die heißen dann zum Beispiel Reichskanzler oder Puccini. Ne?
Ja, da gibt's auch, klar, auch sehr schön. Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, dass Steffen Sinziger jetzt nicht so die ultrafeministischen Motive zu haben scheint. Auf seinem Blog schreibt er nämlich, dass er den kulinarischen Dienst der Kartoffel würdigen will. Ja? Er will also mehr Aufmerksamkeit für die Kartoffeln. Die ist ja auch so in unserer Zeit ein bisschen uncool geworden, so mit Clean Eating und Low Carb und so. Ne?
Ist keiner mehr Pommes so richtig und irgendwie Püree macht auch keiner mehr. Wie sind die Erfolgsaussichten, dass sich der Bundestag mit dieser Petition mal befasst?
Puh, ja, da ist noch Luft nach oben, muss man sagen. Ist bisher mäßig. Es gibt so knapp 30 Unterzeichner bisher. Aber Thilo, wenn du Interesse hast, ne, einfach mal auf die Website vom Deutschen Bundestag gehen und die Petition 66662 eintippen in die Suchfunktion und dann kannst du mitmachen. Bis zum 17. August hast du dafür noch Zeit.
müsstest die Zahl dann aber auch auf 50.000 pushen noch.
Zu viele Freunde haben.
Ja, es ist ein steiniger Weg. 50.000 ist das Quorum, also die notwendige Unterstützeranzahl, damit die Petition dann im Petitionsausschuss des Bundestags beraten wird.
Ja. Es gibt aber im Netz viel Diskussion jetzt schon auch, die auch Spaß macht durchzulesen, ne? Also ein paar Namensvorschläge.
Ja, ist wirklich, also selbst wenn du dich unterzeichnen willst, es macht ein bisschen Spaß, einfach mal zu surfen, wie die Diskussion so läuft. Also Namensvorschläge gibt es wirklich en masse schon. Mein Highlight, Stali, die festkochende Kartoffel. So.
Oh,
oder Horst, nach dem Prüfstellenleiter des Bundessortenamts. Mhm. Da gibt es auch so schöne Dinge wie philosophische Debatten, ja. Ob mehlig kochende Kartoffeln je nach männlichem oder weiblichem Namen dann vielleicht diskriminierend sein, ne? Oder was ist eigentlich mit den Transgender-Kartoffeln? Das ist auch so eine ungelöste Frage. Ne?
Der Küchenchef und Foodblogger Steffen Sinziger, er setzt sich dafür ein, dass Kartoffeln häufiger jetzt männliche Namen bekommen. Falls ihr noch einen Vorschlag habt, dann gebt ihn uns bei Facebook.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Costa Brava ist urlaubstechnisch, muss man sagen, vielleicht ein bisschen Special Interest, wenn man es mag. Aber generell gibt es dort Strand, Mittelmeer. Und da kann man natürlich ein bisschen schön entspannt Urlaub machen. Im Moment, da sind wir ja alle so ein bisschen schnell angespannt, wenn irgendwie eine komische Situation auftritt. Und gestern, da gab es eine Massenpanik mit Hunderten von Urlauben. Verena, was genau passiert?
Die Urlauber in der kleinen Stadt Platja d'Aro, das ist nördlich von Barcelona, die waren in Panik, weil nämlich 200 Personen schreiend durch die Straßen liefen, dabei ihre Handys und Selfie-Sticks hochhielten und wohl auch noch so auf Deutsch rumbrüllten, wurde in manchen Medien gemeldet. Viele dachten dann sofort, das seien Waffen, diese Handys oder Selfie-Sticks, und es wäre ein terroristischer Angriff. Deshalb gab es auch innerhalb kürzester Zeit 200 Notrufe bei der Polizei, das berichtet die Tagesschau, und es flogen nach Angaben von Augenzeugen dann wirklich so Teller durch die Gegend. Die Leute versteckten sich unter den Tischen oder rannten in die Hotelküchen, in die Restaurantküchen. Richtiges Chaos, bis sich dann rausstellte, es war kein Terroranschlag.
Sondern?
Es war ein Flashmob. Hm. Und zwar quasi einer, der einen Paparazzi-Angriff nachstellen sollte. Muss man auch mal auf die Idee kommen. Ist aber ordentlich nach hinten losgegangen. Die Polizei hat nämlich 5 Deutsche festgenommen, die das Ganze angeblich organisiert haben sollen. Und denen droht jetzt wegen dieser ganzen Geschichte und Fehlalarm auslösen bei den Sicherheitskräften möglicherweise eine Geld- oder auch eine Gefängnisstrafe bis zu einem Jahr. Wobei man auch wissen muss, Haftstrafen bis zu 2 Jahren werden in Spanien in der Regel zur Bewährung
aber
ausgesetzt.
Aber ist auch eigentlich ein bisschen kurz gedacht. Also ist auch irgendwie eine Müllaktion, ja, in solchen Zeiten jetzt
ich weiß auch nicht, wie man
rumzurennen.
Darauf kommt, also ja. Paparazzi-Aktion mit Selfie-Sticks.
Ich meine, Flashmob in generell irgendwie eine lustige und gute Sache. Vielleicht vorher nochmal ganz kurz überlegen, was denn der Sinn sein soll und was man da eigentlich macht.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
In 2 Tagen, da geht's los. Die Eröffnungsfeier in Rio, der Beginn der 31. Olympischen Sommerspiele.
Und jetzt brennt es, das olympische Feuer.
Das olympische Fußballturnier der Frauen hat heute schon begonnen mit dem ersten Spiel Schweden gegen Südafrika. Es steht aktuell 1:0 für die Schweden. Silvia Knight, die deutsche Trainerin, die spielt mit ihrer Mannschaft erst um 23 Uhr heute gegen Simbabwe. Und Silvia Knight, die hat auch Pläne für diese Spiele.
Unser Ziel ist ganz einfach. Wir wollen eine Goldmedaille gewinnen. Das Problem ist nur, dass das nicht nur wir wollen, sondern ganz viele Mannschaften.
Mhm, trotzdem hat die deutsche Mannschaft natürlich gute Chancen. Für D-Radio Wissen in Rio de Janeiro ist Dirk Walsdorf. Dirk, los geht's ja heute, aber nicht in Rio de Janeiro, sondern in Sao Paulo. Ist es die einzige Wettkampfstätte, die so weit entfernt liegt?
Na, im Fußball gibt es eine gewisse Verstreuung. Morgen sind dann ja die deutschen Männer dran. Die sind in Salvador, genau da, wo auch die deutsche Fußballnationalmannschaft, die hier vor 2 Jahren den WM-Titel gewonnen hat, ihr Turnier damals begann. Vielleicht ein gutes Omen für die Herren. Die Damen in Sao Paulo, und wir haben 2 Kolleginnen vor Ort, mit denen habe ich gerade noch mal telefoniert. Da ist jetzt nicht so viel mit Olympiastimmung. Also das ist schon ein klassischer Außenposten, aber gut, da müssen sie durch, trotzdem spielen.
Wie sieht es denn bei dir mit der Olympiastimmung in Rio de Janeiro aus?
Ja, wächst. Meine persönliche Olympiastimmung ist eh ganz gut. Die ist immer dann am besten, wenn man an Wettkampfstätten geht und einfach die Sportler trifft. Dann ist es richtig toll und olympisch, wenn neben dir der Spanier sich kurz mit dem Österreicher High Five gibt und man dann noch schnell ein Pläuschchen mit dem britischen Athleten hält. Alles so geschehen bei mir zum Beispiel auf der Ruderstrecke. Da ist schon viel Schönes in der Stadt. Rio ist riesig, das wissen die meisten. Es gibt einige Flecken, die sehen sehr stark nach Olympia aus. Da hängen dann auch überall die Fahnen und die Poster. Und es gibt überall diese wahnsinnig vielen Zehntausende Freiwillige in den Olympia-Klamotten. Aber es gibt natürlich auch ganz viele andere Ecken in der Stadt. Da kriegt man von Olympia gar nichts mit. Und wir wissen alle, hier gibt es ja unglaublich große Armenviertel. Und die sind hier wie abgeschnitten von all dem, was unser Hauptberichterstattungsgebiet ist.
Und vor allem gab es auch viele Demonstrationen, gerade am Wochenende wieder. Wie ist da die Lage bisher? Relativ ruhig?
Wir haben davon im Prinzip gar nichts mitbekommen. Heute ist ja die olympische Fackel auch nach Rio gekommen. Die wird natürlich unglaublich bewacht. Es gibt hier ja auch eine massive Polizei- und Militärpräsenz. Das ist manchmal ein kleines bisschen irritierend und fast schon erschütternd, was da so alles an den Straßen platziert wird. Das ist aus einer diffusen Gemengelage. Die Angst vor Demonstrationen war eigentlich vor 2 Jahren bei der WM und vor einem Jahr weiter zurück beim Confed Cup, wo es die ja massenweise gab, viel größer. Jetzt schwebt hier ja auch so mal im Hauch von Terrorgefahr über Rio de Janeiro, wobei die Einheimischen damit gar nichts anfangen können. Das ist ein bisschen wie mit diesem Zika-Virus. Das interessiert die Cariocas, die Menschen, die hier in Rio leben, auch überhaupt nicht. Und ich habe bisher auch erst eine Mücke gesehen.
Aber bei diesem Zika-Virus haben wir jetzt schon mitbekommen, dass reichlich Kondome für die Athleten ausgeteilt wurden.
Ja, das stimmt. Das ist ja auch der beste Schutz. Wobei das mit den Kondomen im Olympischen Dorf, das gibt es nur alle 4 Jahre bei den Sommerspielen wieder. Und das sind Hunderttausende. Besonders kurios, die Australier, die haben irgendwelche Sonderkondome anfertigen lassen mit einem speziellen Virenschutzfilm über den Überziehern, weil das dann die maximale Zika-Sicherheit geben soll. Also nochmal, wir haben hier alle so riesige quasi Autan-Spraydosen. Ich habe die ein halbes Mal benutzt und mich danach gefragt, warum eigentlich an einem Sommerabend in Köln sieht man im Moment deutlich mehr Mücken als hier in Rio.
Also du bist da relativ gelassen. Wie sieht's denn mit der Fahne aus? Über die Fackel haben wir schon gesprochen, dass sie angekommen ist. Die große Frage ist aber, wer trägt die deutsche Fahne dann bei der Eröffnungsfeier am Freitag?
Ja, es gibt ja so 5 Kandidaten, die auch noch im Internet gewählt werden können und die Sportler dürfen auch eigene Stimmen abgeben und das ist dann so ein bisschen wie beim Eurovision Song Contest. Da werden dann die beiden Wertungen vermengt. Tipp, ich glaube, am Ende wird man sich für einen Einzelsportler entscheiden und zwar entweder Timo Boll, Tischtennisspieler, lange dabei, total beliebt, oder vielleicht Lena Schöneborn, die vor 8 Jahren Sensationsgold im modernen Fünfkampf geholt hat, damals in Peking, und die auch eine ganz nette ist. Aber da ist auch noch nichts durchgesickert, also es bleibt eine offene Geschichte. Dennoch mein Favorit, Timo Boll.
Und definitiv werden wir es dann morgen am Donnerstag wissen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele ist auch eine Flüchtlingsmannschaft dabei. Eine Mannschaft, die aus Flüchtlingen besteht. Da bleibt natürlich die Frage, welche Fahne die tragen werden, beziehungsweise wer diese 10 Athleten eigentlich sind.
Die Frage nach der Fahne kann ich dir sofort beantworten. Das ist eine Fahne mit den Olympischen Ringen. Ich durfte bei der Generalprobe für die Eröffnungsfeier dabei sein und da ist was ganz Tolles passiert. Die Flüchtlinge laufen als vorletztes Team vor den Brasilianern ein. Das ist ja eine ganz, ganz kleine Mannschaft. Aber da, schon bei den Proben, als das alles nur simuliert wurde, da haben die Freiwilligen, die die Zuschauer gegeben haben im Stadion, total geklatscht und Stimmung gemacht wie bei keiner anderen Mannschaft. Ich hoffe auf den gleichen Effekt am Freitagabend, wenn es dann die echte Feier gibt. Also es sind zum Beispiel 5 Athleten aus dem Südsudan, aber auch eine Schwimmerin, die aus der gleichen Stadt inzwischen kommt wie ich selbst, nämlich aus Berlin. Das ist eine syrische Schwimmerin, die geflüchtet ist auf spektakuläre und dramatische Art und Weise, inzwischen in Berlin bei Spandau trainiert. Das sind alles Sportler, die sind ganz gut, gut genug, um bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Eine Medaille wird von denen aber keiner gewinnen. Das ist im Moment eigentlich undenkbar. Trotzdem eine der wenigen Sachen, die das IOC, finde ich, richtig gut macht, ein solches Team hier an den Start zu bringen.
10.000 Athleten, rund 300 Wettkämpfe, die Olympischen Sommerspiele. Sie gehen heute schon los mit dem Fußballturnier der Frauen. Freitag dann 23:45, wenn wir so lang wach bleiben wollen. Mein Name ist Thilo Jahn und wir hören uns morgen wieder in der Redaktionskonferenz. Schönen Mittwochabend euch.
Die Radio Wissen, Redaktionskonferenz. Montag bis Donnerstag ab 18:15 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.